Sollen wir anfangen im Gebet? Herr, ich danke dir, dass wir heute hier zusammen sein können. Herr, danke für wer du bist, Herr, dass du ein großer Gott bist, Herr, dass du würdig bist, Herr, dass wir dich ehren, dass wir dich preisen, Herr. Herr, dass du uns auch immer zeigen willst, Herr, und offenbaren willst, Herr, dass du würdig bist, Herr, dass du gut bist, Herr, dass du schön bist, Herr, dass du voller Güte bist, Herr, voller Gnade bist, Herr. Herr, ich will auch einfach beten für diesen Morgen, Herr, für diese Zeit, Herr, wenn ich sprechen darf, Herr, dann will ich auch echt fragen, Herr, dass du durch mich sprichst, Herr, und dass wir auch echt das empfangen dürfen, Herr, was du für uns heute Morgen hast, Herr. Dass wir hier nicht mit leeren Händen weggehen, Herr, aber dass wir etwas von dir empfangen, Herr, was du für uns hast, Herr. Dass wir etwas sehen dürfen, Herr, von deiner Gnade, von deiner Güte, Herr, von deiner Liebe, Herr. Dass es uns erfüllen darf, Herr, in Jesu Namen. Amen. Ja, die letzten zwei Male, dass ich hier war, hatte ich es über den Jakobusbrief. Und ich habe die Predigt vorbereitet und ich musste wieder an den Jakobusbrief denken. Also ein Teil von heute geht wieder über den Jakobusbrief. Aber vor allem hatte ich den Eindruck bei meiner Vorbereitung, ein bisschen über die Basis von unserem Glauben zu haben. Ich würde mich als vielleicht getrieben bezeichnen. Ich habe gerne Ziele und dann gehe ich dafür. Ich will gerne mehr. Ich habe oft von wegen, ich will mehr davon. Und eigentlich sehe ich, für mich ist es sehr gesund, auch ab und zu einfach eben stillzustehen und mich abzufragen, hey, warum mache ich das eigentlich hier? Wofür mache ich das eigentlich? Und einfach eben zurückzukommen zur Basis, um alles wieder ein bisschen relativ zu sehen. Weil ich denke, sonst können wir uns einfach auch so verlieren in all diesen anderen Dingen, die da zugehören und die auch gut sind. Aber dass wir eigentlich auch scharf bleiben, okay, hey, was ist eigentlich unser Fokus? Worum geht es eigentlich echt? Und ich hatte einfach den Eindruck, dass das heute ein gutes Thema ist, um es darüber zu haben. Zudem auch, falls ich ab und zu holländische oder komische deutsche Sätze sage, das liegt echt daran, dass ich mich echt wieder umgewöhnen muss, in Deutsch zu sprechen. Und naja, manchmal ist Holländisch und Deutsch so dicht, so nah beieinander, in Holländisch würde man sagen, jetzt dicht beieinander, dass ich das echt eben umdenken muss. Also ab und zu kann ich das nicht verhindern, dann kommt das durch. Aber ich probiere es. Ja, wäre wahrscheinlich das Beste. Für mein Deutsch auf jeden Fall. Aber ja, was ist das? Was ist unser Fokus? Was ist das Wichtigste für uns? Warum sitzen wir hier? Warum glauben wir? Wenn ich das einfach jetzt mal so platt beantworte, ich meine, wir haben da einmal auch gesungen, Jesus, meine Hoffnung lebt. Wir nennen uns Christen, wir glauben an Christus, der Christus. Und eigentlich letztendlich geht es darum, dass Jesus für uns gestorben ist und dass wir dadurch gemeinsam sein können mit Gott und vor allem gemeinsam sein können mit Gott in der Ewigkeit. Und ich denke, wenn man, natürlich gehört da noch viel mehr bei, aber ich sage es jetzt einfach mal simpel, weil es geht hier um simpel, um Basis. Letztendlich geht es darum, dass wir in Ewigkeit zusammen sind mit Gott. Ich denke, das ist letztendlich das Ziel, worum es geht, warum wir glauben, woran wir festhalten. Und ich hatte ein sehr interessantes Gespräch mit jemandem, weil dann geht es natürlich auch um die Frage, okay, wie kommt man dann da? Und wir wissen alle, da hat dann auch jeder ein bisschen unterschiedliche Meinungen und Auffassungen. Aber ich denke, da muss man sehr vorsichtig sein. Und ich denke, dass letztendlich ist es einfach, ja, wenn du glaubst, dass Jesus für dich gestorben ist, dann denke ich, dass du auch glauben darfst, dass du errettet bist und dass du das ewige Leben hast. Johannes 3 sagt, wer an den Sohn glaubt, der hat das ewige Leben. Das ist, denke ich, ein bekannter Vers. Und ich habe das gelesen und ich dachte, ach, das bestätigt mich. Und dann lese ich danach den Vers und der sagt, wer aber dem Sohn nicht gehorsam ist, der wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt über ihm. Und das ist natürlich ein bisschen von wegen, oh, erst hörst du das Positive, ja, ich muss einfach glauben und ich bin gerettet. Und auf einmal kriegst du danach noch eben mit, ja, aber wenn du nicht gehorsam bist, ja. Ich habe eine neue Elberfelder Bibel gekauft, die ist mit allen möglichen Lehrdingern da hinten dran, echt richtig cool. Und bei diesem Gehorsam steht dann so ein Zeichen dahinter, dass man das hinten nachgucken kann. Wie genau kann man das verstehen? Und es wird erklärt, dass in diesem Kontext ist das Wort Gehorsam, also wer aber dem Sohn nicht gehorsam ist, auch zu übersetzen mit Ungehorsam aus Ungläubigkeit. Und das hat mir wohl ein bisschen geholfen, das ein bisschen besser zu verstehen. Und es sagt ja auch nicht, dass es dem widerspricht, was es er sagt. Es sagt ja deutlich, wer an den Sohn glaubt, der hat das ewige Leben. Das steht. Es ist nicht, dass das danach dem widerspricht. Es ist aber eine Warnung, die es mitgibt. Wer aber dem Sohn durch Unglaube ungehorsam wird oder ist, der wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt über ihm. Und wenn wir sagen, dass unser Ziel ist, wir wollen in Ewigkeit bei Gott sein, jeder von uns nimmt einen anderen Weg, jeder Glaubensweg von uns wird anders aussehen, aber das ist für uns alle das Ziel, dann steht hier, ist die Warnung, glaub an Gott, glaub an den Sohn, Jesus Christus, dann wirst du das haben, aber pass auf, denn wer aus Unglauben ungehorsam wird, der wird das Leben nicht sehen. Und darüber möchte ich es heute ein bisschen haben. Und ich finde das sehr wichtig, dass wir das hier richtig verstehen. Okay? Es geht nicht darum, dass wir jetzt gehorsam sein müssen. Darum, das Wort Gehorsam für mich ist das ein bisschen so von wegen, okay, das stecke ich sofort. Aber ich glaube nicht, dass es genau was hier gemeint ist. Aber dass es vor allem um den Unglauben geht. Dann ja, Ungehorsam kommt auch irgendwo her. Und letztendlich liegt das dann zugrunde, dass du nicht glaubst und daraus handelst und das dann dein eigenes machst. Und eigentlich sehr interessant, wenn wir dann in Jakobus gucken. Für mich am Anfang, als ich den Jakobusbrief zum ersten Mal gelesen habe, ist das für mich ein bisschen ein Brief, der dich herausfordert, ein bisschen konfrontiert. Denn Jakobus ist sehr praktisch. Und sagt einfach geradeaus, solche Dinge könnte man heutzutage ein bisschen übersetzen mit laber nicht so viel, tu lieber was, bevor du anderen erzählst, was du machen sollst. Und wenn du halt sprichst, dann sei dir darüber bewusst, dass was innen drin ist, rauskommt. Und ich denke, das passt eigentlich so ein bisschen bei diesem Glaubensweg. Denn ich denke nicht, dass Jakobus diesen Brief geschrieben hat, um Leute zu verunsichern, um Leute zu verurteilen. Es steht selbst im Jakobusbrief, dass wir nicht einander verurteilen sollen. Aber ich denke vor allem, dass der Jakobusbrief vor allem eine echt praktische und deutliche Warnung ist. Jungs, wir haben zusammen das Ziel, das wollen wir erreichen. Diese praktischen Dinge bringen euch davon weg. Und das ist keine Verurteilung, das ist echt eine Warnung. Hey, lass uns wachsam sein. Zum Beispiel denke ich auch echt Themen, die in Jakobus zurückkommen, ist ein bisschen zum Beispiel Scheinheiligkeit oder eine Fassade aufbauen, dass eigentlich es anders in dir ist, wie du es sehen lässt. Und das denke ich, wenn wir auf diesen Prozess schauen, ich will dahin kommen, dass ich bis ans Ende daran festhalte. Aus meiner eigenen Erfahrung, vor allem die Dinge, über die ich nicht ehrlich bin, die ich nicht anderen sehen lasse, die ich auch Gott nicht sehen lasse, die Dinge haben oft viel Kraft in meinem Leben. Die beeinflussen mich oft. Und die haben auch oft die Kraft, mich zum Beispiel von Gott wegzuholen. Und wenn ich nicht darüber offen bin, wenn ich das nicht sehen lasse, wenn ich nicht ehrlich darüber bin, dann wird es auch sehr schwer, mir darin helfen zu lassen. Ich finde das auch immer sehr interessant, wenn man einfach ja, guckt, wie Jesus das alles gemacht hat, wie der seine Bedienung gemacht hat, kriegt man auch das Gefühl, der hat lieber jemanden, der weiß, dass er gesündigt hat, als jemanden, der sündigt, aber sagt, er macht es gut. Und ich glaube, das kommt auch einfach, wenn man selbst mit Leuten Gespräch hat, ist es viel einfacher, mit jemandem zu sprechen, der sich bewusst ist, wo er steht, als mit jemandem erzählt, wo er steht, aber da gar nicht steht. Ich finde das Gleiche mit Glauben. Manchmal habe ich bessere Glaubensgespräche mit Leuten, die noch nie etwas von Jesus gehört haben, als mit Leuten, die denken, dass sie alles wissen. Und ich denke, das ist einfach ein bisschen von wegen, hey, ist super, dass du so viel weißt. Aber da sind auch so Dinge, die du nicht weißt. Und dann ist halt so ein bisschen diese Einstellung von wegen, ja, offen stehen, ein bisschen mehr sein, nicht etwas sehen zu lassen, was nicht stimmt. Weil ich glaube, dann ist man viel offener für alles Mögliche. Dann ist man auch offener, dass Gott einem helfen kann, diesen Weg weiterzugehen. Dass die Gemeinde, dass wir miteinander sprechen können, dass jemand in dein Leben reinsprechen kann. Ich meine, wenn du es nicht sehen lässt, dann weiß auch niemand, dass du Probleme hast. Dann weiß auch niemand, was du nötig hast. Dann kann dir auch niemand helfen. Und wenn du das Gleiche zu Gott machst, dann kann das auch nicht. Gott sieht das wohl und versucht das wohl, aber das wird dann wohl schwierig. Ich denke auch wohl, dass mit diesem Vers, dass in Unglauben fallen und Ungehorsamkeit aus Unglauben, muss man auch aufpassen, dass es nicht 100% zu 100% ist. Nicht von, dass ich, wenn ich jetzt einmal ungehorsam war oder so, dass ich in Unglaube falle. Es sagt ja deutlich, wenn wir an den Sohn glauben, sind wir gerettet. Aber was die Gefahr ist, denke ich, wenn wir anfangen, in einem Bereich von unserem Leben zu sagen, okay, da habe ich Gott nicht nötig, da glaube ich nicht, was Gott sagt, dann öffnet das die Tür, dass dieser Bereich erstmal viel größer wird in meinem Leben und auch Einfluss nimmt auf andere Bereiche. Und ich denke, letztendlich geht es um deinen ganzen Glauben, dass du immer daran festhältst, auch wenn es nicht perfekt ist, auch wenn du nicht überall an Gott gleich glaubst, auch wenn es dir schwierig fällt, in jedem Bereich von deinem Leben 100% an Gott festzuhalten, dass du doch im Allgemeinen probierst, an Gott festzuhalten. Und umso mehr Platz du so gesehen ja dem Teufel gibst oder halt dir selbst gibst, um zu sagen, da habe ich Gott nicht nötig, da brauche ich Gott nicht, da brauche ich nicht an Gott glauben, umso schwieriger wird es auch im Allgemeinen an Gott festzuhalten. Und ich denke auch so viele Leute, ich komme dann aus einer großen Kirche, die traditionell ist, die halt einfach ihr Leben leben und sagen, ich glaube, das ist super schön, dass sie glauben. Und ich glaube auch, dass sie gerettet werden, wenn sie sagen, echt mit Überzeugung, ich glaube an Jesus Christus. Aber man sieht einfach, dass so viele mit 40, 50 aufhören, zur Kirche zu gehen und eigentlich sich irgendwann abfragen, wofür habe ich Gott noch nötig? Und die hören auf zu glauben. Und ich glaube, dann ist es eigentlich, das ist nicht etwas von 0 auf 100, was auf einmal passiert, weil jemand ungehorsam war. Das ist etwas, was sich entwickelt. Aber wo wir echt wachsam sein müssen, dass das nicht zu viel wird, dass wir drüber sprechen, dass wir uns bewusst werden, dass das passiert und dass wir etwas daran verändern wollen. Und ich denke eigentlich, letztendlich den Bibeltext aus Jakobus, worüber ich es haben möchte, der steht am Ende von Jakobus. Weil Jakobus in seinem ganzen Brief, der hat nicht jetzt unbedingt eine Linie, die er folgt. Der geht ein bisschen überall hin, spricht ganz viele verschiedene Dinge an, super praktisch. Und dann am Ende, nachdem er ganz viele Dinge angesprochen hat, sagt er in Jakobus 5, Vers 7, fängt das an bei mir, ich habe die Lutherbibel. So seid nun geduldig, liebe Brüder, bis zum Kommen des Herrn. Siehe, der Bauer wartet auf die kostbare Frucht der Erde, und ist dabei geduldig, bis sie empfange den Frühregen und Spätregen. Seid auch ihr geduldig und stärkt eure Herzen, denn das Kommen des Herrn ist nahe. Seufzt nicht wiedereinander, liebe Brüder, damit ihr nicht gerichtet werden. Siehe, der Richter steht vor der Tür. Nehmt, liebe Brüder, zum Vorbild des Leidens und der Geduld die Propheten, die geredet haben in dem Namen des Herrn. Siehe, wir preisen selig, die erduldet haben, von der Geduld Hiobs habt ihr gehört und habt gesehen, zu welchem Ende es der Herr geführt hat. Denn der Herr ist barmherzig und ein Erbarmer. Bis dahin erstmal. Und was mich hier echt ansprach und was ich denke einfach, was zu diesem Thema so dazugehört, ist Geduld. Und das hört sich sehr langweilig an und sehr vielleicht zäh und du denkst von, ja, Geduld haben, ja schön, dann kann ich besser feiern. Verstehe ich. Aber ich denke wohl, dass das echt dazugehört. Denn wenn wir sagen, hey, okay, unser Ziel ist es, an Gott festzuhalten, an Gott zu glauben bis zum Ende. Wir wollen, dass unser Unglaube nicht größer wird, sondern eigentlich, dass er selbst kleiner wird. Ich denke, das ist ein schönes Verlangen. Hoffe, dass das jeder hat. Und auch nicht, dass er uns so gesehen echt trennt von dem Glauben, dass Gott uns retten kann. Dann ist es echt wichtig, wenn du sagst, okay, jeder lebt unterschiedlich lang. Joachim hat jetzt schon eine sehr hohe Lebzeit. Ich denke echt, dass Joachim sehr viel Geduld in seinem Leben haben musste, auf eine Art und Weise, um an Gott festzuhalten. Das kostet dich etwas, an Gott bleiben festzuhalten. Das ist nicht ein Prozess. Das ist nicht von 1 auf 1. Das ist ein Prozess, der durch dein ganzes Leben geht. Durchgehend, wieder und wieder musst du festhalten. Und das nimmt Geduld. Wir haben jetzt Sarah, ein kleines Mädchen. Und seit sie 7 Monate ist, schläft sie auf einmal nicht mehr gut. Und davor hat sie super geschlafen und jetzt schläft sie absolut nicht mehr gut. Alle 2,5 Stunden meistens wach. Und dann musst du in der Nacht raus, um 3 Uhr oder so. Denkst du, na toll. Du weißt eigentlich, wie es funktioniert. Du musst sie sehr wahrscheinlich eben auf den Arm nehmen. Und dann in 10, 15 Minuten schläft sie wieder, kannst du sie zurücklegen, hoffentlich. So läuft es dann natürlich im guten Fall. Ab und zu, keine Ahnung warum, da weiß man die Gründe nicht, aber dann wird sie halt eigentlich noch wacher dadurch, dass du sie auf dem Arm hast. Und dann kann es sein, dass das auch 1 bis 1,5 Stunden dauert, bis sie wieder schläft. Und was braucht man dann? Braucht man Geduld. Weil was passiert, wenn du keine Geduld hast? Es wird nur noch schlimmer. Und ja, ist echt so. Und das ist einfach eigentlich so, weil du wirst so frustriert und es wird für dich eigentlich nur noch schlimmer. Umso länger es dauert, umso schlimmer wird es. Aber umso wichtiger ist es, dass du Geduld hast. Weil du weißt, letztendlich wird sie in Schlaf fallen. Sie ist noch nie nicht in Schlaf gefallen. Irgendwann schläft sie. Aber du weißt halt nicht wann. Und ich denke, das Gleiche ist mit Gott. Wir wissen nicht, wann unsere Zeit hier vorbei ist. Wir wissen nicht, wann Gott zurückkommt, wann Jesus zurückkommt oder wann wir sterben oder wann wir so gesehen unseren Preis kriegen, dass wir festgehalten haben. Das wissen wir nicht. Kann sein, dass es morgen ist. Kann sein, dass es in 500 Jahren ist. Niemand weiß das. Darum müssen wir geduldig sein. Und ich finde sehr schön, was für Beispiele hier auch erwähnt werden. Er nennt zum Beispiel einmal den Bauern. Ich finde den Bauern ein sehr einfaches Beispiel, denn der weiß sicher, okay, ich habe schon einmal gesehen, wenn ich den Samen da reinpflanze und gieße, dann kommt da eine Frucht raus. Ich meine, wir haben noch nicht gesehen, dass Jesus zurückkommt oder wie es im Himmel aussieht. Aber zum Beispiel das Beispiel von den Propheten finde ich echt gut. Wenn man darüber nachdenkt, dass die Propheten, zum Beispiel die Geschichte von Jeremia, ich weiß nicht, wer die kennt, aber die ist echt schrecklich. Was der mitgemacht hat, wie viel Leid und was er mitgemacht hat, aber er hat bis zum Ende daran festgehalten, dass Gott gut ist und dass, was Gott auch ihm alles erzählt hat, dass das stimmt. Und wenn man darüber nachdenkt, er hat eigentlich kaum, ja ab und zu, aber eigentlich kaum hat er gesehen, bis später, bis Jerusalem echt eingenommen wurde, dass so gesehen, was Gott zu ihm spricht, wahr ist. So viel, was er aufgeschrieben hat, was er geredet hat, war aus Glauben heraus, aus seiner Überzeugung, das ist, was Gott sagt. Und letztendlich ist er einen schrecklichen Tod gestorben und hat eigentlich nichts echt von Gott erhalten. Aber er hat festgehalten, durch all das durch. Und ich denke, wenn wir dann an unsere Situation denken, wie gut wir es haben, und so jemand hält daran fest, dann frage ich mich manchmal, ja, sind wir nicht ein bisschen spoiled, könnte man sagen? Aber ich denke, gleichzeitig ist das auch so einfach zu sagen, ja, wir haben es gut. Ich denke, manchmal ist es auch so viel schwerer, weil wir es so gut haben, daran festzuhalten. Ich hatte ein Video bekommen von einem Inder, mit dem ich meinen DTS gemacht habe. Ich weiß nicht, wer davon gehört hat, aus Manipur. Das ist eine indische Region. Das sind so 2 Völkergruppen. Und eine davon ist christlich und die andere ist Hindu. Naja, und die Hindus haben jetzt einfach sehr viele Christen abgemurkst. Das hat jetzt nicht nur mit Religion zu tun, auch viel Kulturelles. Ist auch nicht einfach, darüber zu urteilen. Aber ich habe dann einfach ein Video gesehen, das hat er einfach durchgeschickt, niemanden gewarnt. Und dann siehst du einfach, wie so ein kleines christliches Mädchen erschossen wird. Ich habe das geguckt und ich musste echt, 15 Minuten lang musste ich mich erstmal davon berappeln, von wegen, was ich da gesehen habe. Das hat mich so, ja, ich weiß nicht, ob man sagen kann, bewegt, eher geschockt, würde ich sagen. Aber ich habe dann auch angefangen, darüber nachzudenken, von ja, das ist wohl, was ich glaube. Ich meine, wenn wir verfolgt würden, was für ein Grund auch, wenn wir jetzt hier, wenn wir in 2 Jahren anfangen, hier in Deutschland Christen zu verfolgen und die sagen, bekenne, dass du nicht an Jesus Christus glaubst und du darfst leben oder stirb, wärst du bereit zu sterben? Ich meine, das ist echt eine brutale Frage, aber da läuft es letztendlich drauf aus. Und sowas ist manchmal echt frustrierend und konfrontierend. Aber ich denke, das ist manchmal gut, dass wir uns damit beschäftigen. Weil dann können wir auch wieder wertschätzen, wie gut es uns in diesem Moment geht. Und das hilft uns, Geduld zu haben und weiter durchzugehen. Denn ich weiß auch, wie schön es ist, manchmal einfach nicht die Bibel zu lesen, nicht zu beten. Oh, ich habe auch keinen Bock, dann jeden Morgen sonntags in die Kirche zu gehen. Und da muss man auch eine gute Balance finden. Es ist auch nicht, dass alles muss. Es ist auch hier absolut nicht die Rede davon, dass wir jetzt anfangen müssen. Aber es ist eine Warnung. Hey Jungs, haltet es wohl fest. Und halt das auf eine Art und Weise fest, dass es bei dir sitzen bleibt, dass es dein ganzes Leben bei dir sitzen bleibt. Dass du es dein ganzes Leben festhalten kannst, dass du damit durchgehen kannst. Und ich denke dann auch für unsere Situation, es ist echt gut, darüber nachzudenken, okay, was sind Hilfsmittel, die mir helfen, um das zu tun? Denn ich meine es ernsthaft, das ist so gesehen, wenn wir glauben, dass das ewige Leben da ist und dass du entweder ewiges Leben haben kannst mit Gott oder ohne Gott, und wenn wir glauben, wer Gott ist und wie es aussieht ohne Gott, dann ist das echt so gesehen eine Frage von ja, Leben und Tod. Oder in Ewigkeiten gutes Leben haben und in Ewigkeiten schlechtes Leben haben. Ich meine, wir arbeiten hier, um eine gute Rente zu haben. Sollten wir dann nicht viel mehr arbeiten, um auf Ewigkeit ein gutes Leben zu haben? Dann ist es doch so wichtig, dass wir uns darüber nachdenken, okay, was kann mir helfen, um Geduld zu haben, um daran festzuhalten, um es nicht loszulassen, um nicht zu frustriert zu werden und alles hinzuschmeißen? Habt ihr Hilfsmittel? Vielleicht ein bisschen Hilfsmittel, ein komisches Wort. Zum Beispiel einfach, wenn wir es haben, ich bin nicht sehr geduldig und ich zocke gerne, Gaming, Computer, habe ich früher ganz viel gemacht, mache ich immer noch ab und zu, ich mag es echt gerne mit Johann, Timo, Peter, unserem Nachbar Luca, oh, wenn wir zu fünf, ich könnte das Stunden machen und mir wird es nicht langweilig und ich habe da kein Problem mit Geduld. Ja, warum nicht? Weil ich etwas mache, was mir Spaß macht und dann bist du gar nicht damit beschäftigt, dass es dir Zeit kostet, dann verfliegt die Zeit. Wenn du arbeitest und du arbeitest bei jemandem, der ein schrecklicher Auftraggeber ist, ja, ich glaube, dann dauert die Zeit doppelt so lang. Aber wenn du bei jemandem arbeitest, der halt echt cool ist und du hast coole Arbeit, kreativ oder was dann auch, was dir gefällt, dann geht die Zeit im Flug. Und ich denke, das Gleiche ist ein bisschen ab und zu mit Gott. Wenn wir uns es super schwer machen, ich glaube, dann wird es auch ab und zu viel schwerer fühlen. Dann werden wir es viel schwerer erfahren. Darum ist die Frage, okay, was kann ich machen, dass ich daran festhalte, dass ich mit Gott beschäftigt bin und gleichzeitig, dass es nicht zu schwer wird für mich, aber dass es auf eine Art und Weise geht, die mir auch hilft. Ich sage nicht, dass es immer schön ist, aber halt über bestimmte Art und Weisen drüber nachdenken, hey, wie kann ich das machen, dass das etwas ist, was ich durchgehend machen kann. Habt ihr solche Dinge? Habt ihr da je drüber nachgedacht? Na, ich denke zum Beispiel, das habe ich in meiner Schule gelernt, stille Zeit mit Gott, einfach Zeit mit Gott verbringen und mit Gott sprechen. Gott eigentlich sein Herz erzählen. Ich habe früher echt nicht darüber viel erzählt, was in mir passiert ist. Und für mich war das echt gut. Und dann bin ich einfach im Wald spazieren gegangen und habe ganz viel an Gott erzählt. Naja, nach einer Zeit kann sowas auch ab und zu langweilig werden. Da muss man sich auch wieder eine neue Art und Weise, also ich mache das immer noch ab und zu, aber nicht mehr so oft. Und da muss man sich wieder eine neue Art und Weise denken, oh, wie kann ich noch Zeit mit Gott verbringen? Und es geht nicht darum, dass man immer wieder kreativ und innovativ wird, aber dass man sich einfach Gedanken darüber macht, um es sich nicht zu schwer zu machen. Ich denke, wenn wir beschäftigt sind mit Gott, ist es viel einfacher, daran festzuhalten. Wenn du in Jugend mit einer Mission bist, dann sind alle um dich herum sind Christen und überzeugte Christen. Du hast montags, donnerstags kommst du zusammen, montags hast du Anbetung und donnerstagmorgens hast du Fürbitte füreinander. In deiner Woche bist du damit beschäftigt. Alles, was du machst, wir hatten dann ein Maintenance-Team, das ist quasi, die machen alles Mögliche mit Renovierung, Instandhaltung und so. Bevor dass wir anfangen mit praktisch arbeiten, fangen wir an mit Gebet. Es ist durchgehend da. Und dann ist es so einfach, es ist wirklich, es ist so einfach, in so eine so einer Umgebung an Gott festzuhalten. Dann lebe ich in Dalfsen, ich arbeite jetzt mal beim Baubetrieb. Und dann sitze ich auf, ich sitze in einem Büro und naja, da geht es nicht so viel über Gott. Da muss man das selbst einbringen eigentlich, weil ich habe christliche Mitarbeiter und dann ist das auch wieder schön, dann kommt das auch. Aber es ist eigentlich auch, man muss mehr aktiv werden, es kommt nicht einfach so von selbst. Und da muss man auch selbst darüber nachdenken, oh ja, okay, hey, wie mache ich das? Wie kann ich auch, wenn ich dann nach Hause komme, völlig müde bin von der Arbeit, keinen Bock habe eigentlich irgendwas zu machen, einfach ein Bier trinken will und einfach auf der Bank chillen will, wie kann ich dann irgendwie noch organisieren, dass ich wenigstens vielleicht 2x abends in der Woche Zeit mit Gott habe oder so? Und das sind halt Dinge, wo man dann ein bisschen, okay, wie macht man das? Ja, ist das okay, wenn ich Zeit mit Gott habe und ein Bierchen dabei trinke? Das musst du dann für dich selbst drüber nachdenken. Aber halt solche Dinge. Und ein letztes Ding will ich auch noch mitgeben, einfach mehr als Motivation. Ich würde nicht sagen, dass das unbedingt der Schlüssel für dieses Thema ist. Aber wenn ihr auch mehr von Gott sehen wollt, um euren Glauben zu stärken, dann will ich euch auch immer anmutigen, nicht Angst zu haben, Schritte zu unternehmen. Ich habe einmal jemanden gehört, ich stehe da nicht 100% dahinter, aber ich verstehe es. Der hat gesagt, Glaube kann man auch als Risiko buchstabieren. Wie gesagt, ich finde das ein bisschen einfach durch die Kurve gesagt. Aber ich denke schon, umso mehr wir auch uns trauen, etwas mit Gott zu unternehmen, umso mehr geben wir auch Gott Raum, um zu zeigen, dass er etwas in unserem Leben machen will. Dass er uns führt. Dass er etwas für uns hat. Und ich denke auch, die Bibel sagt so oft, fürchte dich nicht. Na, dann lassen wir uns auch nicht fürchten, dann lassen wir auch nicht immer Angst haben, um ab und zu einen Schritt zu unternehmen. Und ich sage nicht, dass wir jetzt durchgehend Schritte unternehmen müssen, aber mehr von, hey, sei mutig. Und eigentlich dadurch kann man auch ab und zu sehen, wie Gott einem zeigt, dass er da ist. Und das hilft dir auch wieder, denn jede Erfahrung, die du mit Gott machst, ist eine Erfahrung, die du für den Rest deines Lebens nicht verlierst und die dir hilft, an Gott festzuhalten. Selbst in Momenten, die echt super schwer sind, dass du weißt, früher hat Gott das gemacht. Als letztes will ich noch eben auf den Punkt fokussen. Habt ihr euch schon mal darüber nachgedacht? Weil ja, wir sagen das immer so einfach, ja, in Ewigkeit mit Gott. Und das ist sehr schwer vorzustellen, finde ich. Ich weiß nicht, vielleicht könnt ihr euch sehr, sehr gut vorstellen, das ist sehr einfach, weil dann hat man eine gute Motivation, an Gott festzuhalten. Aber was ich wohl mir sehr gut vorstellen kann oder dann besser verstehe, wir sind hier auf der Erde und wir haben auch so viele gute Dinge, wo wir dann als Christen oft darüber nachdenken, ob die nicht vielleicht schlecht sind. Aber gleichzeitig machen die halt Spaß, die geben dir Freude, die geben dir Bestätigung, die geben dir Zufriedenheit, darum machen wir die letztendlich, weißt du, also alles, was wir machen, auch wenn du Glücksspiel machst, letztendlich geht es darum, ein bestimmtes Gefühl oder sowas zu kriegen. Aber wenn du dann denkst, dass die Hölle, wir nennen das dann Hölle, aber die Ewigkeit, eigentlich, was wir Hölle nennen, ist eigentlich, es ist kein Ort, denke ich, um uns zu bestrafen, aber es ist einfach ein Ort, wo Gott nicht ist. Und ich denke, wenn du darüber nachdenkst, was die Bibel sagt, was Gott ist, weil Gott hat die Erde noch nicht verlassen. Gott hat diese Erde gemacht mit all den Gefühlen, all der Liebe und so weiter. Aber dann heißt das eigentlich, wenn dann ein Ort ist in Ewigkeit, wo Gott nicht ist, du musst einfach nur nach den Früchten von dem Heiligen Geist gucken, dann weißt du, dass diese Dinge da nicht sind. Da ist keine Liebe. Ich weiß allein schon nicht, wie es sein sollte, an einem Ort zu sein, wo echt absolut keine Liebe ist. Ich meine, wir haben das so was von nötig, aber was ist, wenn er echt ein Ort ist? Ich meine, wir kennen diese Geschichten von Kindern und so weiter, die echt in so schreckliche Orte und so weiter. Du siehst, was das macht. Wir brauchen echt Liebe. Da ist kein Frieden und da ist keine Ruhe. Ich meine, du hast keine Ruhe. Jochen sitzt da so richtig entspannt. Das kann da nicht. Du hast auch keine innere Ruhe. Da ist keine Ruhe. Ich denke, das ist manchmal so komisch, wenn man darüber nachdenkt. Und was ist das Gegenteil? Und das Gegenteil ist dann so gesehen rosa-rot, aber ich kann es dann auch nicht... Aber es ist super gut. Da ist Ruhe, da ist Frieden, da ist Liebe. Da ist Fülle, ja. Güte, Freude, Gnade. Es ist voll. Und ich denke einfach, ja. Ich hatte das Beispiel genannt, wir arbeiten hier auf Erden für eine gute Rente. Ich möchte das einfach mitgehen, einfach nur als Erinnerung, hey, okay. Und weil manchmal können wir auch in der Gemeinde als Christen viel damit beschäftigt werden, oh ja, was muss ich alles in meinem Leben tun? Und das ist super, bleibt dabei. Aber ich denke, es ist einfach so wichtig, auch zum Beispiel, wenn wir den Jakobusbrief lesen, weil das echt solche Briefe sind ab und zu, die dich echt zu konfrontieren und dir das Gefühl geben, wow, ich muss jetzt alles tun. Es geht letztendlich darum, dass du an Gott festhältst. Und wenn du die Dinge tust und wenn du Dinge tun willst, mit diesem Wissen und auch, dass es ab und zu prima ist, auch wenn du was loslässt, solange du deinen Glauben nicht loslässt, ich denke einfach, dass dir das deinen Glaubensweg viel einfacher macht. Und dass du dann echt am Ende hoffentlich mit uns allen zusammen da stehst. Und dass wir in dieser Fülle, in der besten Rente der Ewigkeit zusammen sein können. Ich will als Abschluss noch beten. Und ich hoffe auch einfach, dass ihr diese Predigt, ist auch echt als Ermutigung gemeint. Es ist nicht gemeint von, hey Jungs, wir machen es schlecht, wir müssen aufpassen oder so. Aber mehr von, hey, letztendlich ist es alles nicht so schwierig. Es ist relativ simpel. Alles, auch alle Briefe, alles und so weiter, dient diesem einen Ziel, dass wir an Gott festhalten. Und lassen wir das gemeinsam tun und lassen wir uns das auch probieren, nicht selbst zu schwer zu machen. Und immer mit diesem Ziel vor Augen eigentlich zu machen. Herr, ich möchte dir danken für wer du bist. Herr, ich möchte dir danken, Herr, dass ja, du, Jesus Christus, für uns ans Kreuz gegangen bist. Dass du unsere Sünde bezahlt hast, Herr. Dass wir, auch was wir machen, Herr, dass wir niemals gut genug werden können, Herr. Und doch gleichzeitig durch dein Blut, durch dein Opfer gut genug sind. Herr, lass das auch echt in unsere Herzen sacken, Herr, dass wir, wie wir in diesem Moment sind, Herr, dass wir gut genug sind, dass wir geliebt sind, dass wir uns deine Kinder nennen dürfen, Herr. Und Herr, ich will auch einfach fragen, Herr, dass ja auch auf diesem Weg, den wir gehen, Herr, Richtung Ewigkeit, Herr, dass du uns hilfst, ja, an dir festzuhalten, Herr, dass du uns wieder und wieder überzeugst, Herr, denn das haben wir leider, aber wir haben es nötig, Herr, dass du uns wieder und wieder überzeugst, Herr, dass du ein guter Gott bist, Herr, dass du würdig bist, Herr, und dass es das Beste ist, Herr, an dir festzuhalten, dass du eine Erfüllung hast für uns, Herr, die bereits anfängt in diesem Leben, Herr, aber die vollständig wird, Herr, im Leben nach dem Tod. Herr, ich danke dir dafür, Herr, und ich will einfach fragen, Herr, dass das bei jedem von uns einfach als Ermutigung, Herr, als Motivation, Herr, auch einfach zu zeigen, Herr, dass du uns so lieb hast, Herr, dass du so gerne in Ewigkeit mit uns zusammen sein möchtest, Herr, dass uns das hilft, Herr, um weiter durchzugehen mit dir, Herr. Ja, danke für wer du bist, Herr, und ja, segne uns dabei, Herr, in Jesu Namen. Amen.